together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir haben wieder eine spezielle Folge heute, nämlich eine Takeover-Folge. Und es ist eine Takeover-Folge, weil wir uns gedacht haben, die Minwahl 2020 können wir nicht ganz auslassen. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen immer Menschen eine Stimme geben, die vielleicht sonst nicht so die Plattform haben. Deswegen haben wir gedacht, unser Wienwahlbeitrag 2020 ist die Bierpartei. Also willkommen, wir haben hier heute zwei Kandidaten der Bierpartei und Takeover-Folge von Nico Alm. Und Marco Pogo ist unser Gast.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier heute sein dürfen und das Glas ist voll, wir droppen direkt rein.
Voll. Wir haben uns ausgemacht, wir machen so, ich habe heute die Questions to go, es sind 10 Fragen.
Wow.
Oder 11, wenn ich mich verzählt habe. Und dann übernimmt der Nico von mir und hat spezielle Fragen. Und dann reden wir noch über Simmering, was mein Lieblingsthema ist.
Ja, meins auch. Vor allem, nachdem du mir heute den wunderbaren, die so betitelte Simmering-Hymne von jetzigen Bezirksvorsteher Stadler geschickt. Und ich habe es da eh in der WhatsApp-Nachricht auch vorher schon geschickt. Ich speib gleich auf meinen Rechner.
Ja, es ist ganz speziell. Simmering ist ein spezielles Pflaster. Aber fangen wir mal an mit den Questions to go. Und zwar, Radio oder Fernsehen?
Podcast tatsächlich seit jetzt schon einiger Zeit. Und wenn zu Hause, dann nur so Beschallungsfernsehen. Und wenn zu Hause, dann so, das rennt einfach den ganzen Tag durch. Weil wenn ich allein daheim arbeite, ja, ich mache jetzt gerade die Gänsefüßchen dazu, die können sich dazu denken, dann brauche ich so ein bisschen Beschallung und dann rennt meist irgendein Schundsender wie Ö24. Okay, ich gebe es zu.
Logik oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Was war das letzte Geschenk, das du bekommen hast?
Ich werde tatsächlich jetzt immer eingeladen auf Getränke. Also eigentlich heute bei einem Pressetermin 3 Seilen. Schönes Geschenk eigentlich. Besser wird's nicht.
Wenn du ein Restaurant hättest, welche Speise dürfte auf der Speisekarte nicht fehlen?
Avocado-Maki und das schönste Getränk aller Zeiten, Bier.
Wenn du einen Tag Bürgermeisterin von Wien wärst, was würdest du sofort umsetzen?
Bierbrunnen. In jedem Bezirk. An jeder Kreuzung.
Facebook, Twitter oder Instagram?
Eigentlich alter Facebook-Fan, vielleicht auch inzwischen meinem hohen Alter geschuldet. Weil man sieht es mir nicht an, aber ich bin doch schon über 30.
Wir hätten es nicht verraten.
Seit jüngster Zeit auch heavy Twitter-User. Und ich finde, ich bin ein bisschen eingetaucht und finde es eigentlich sehr, sehr amüsant. Ich finde es vor allem auch immer amüsant, dass man zu Leuten, zu denen man sonst vielleicht nicht direkt an Draht hätte, um gleich mit denen irgendwas auszutauschen, das dann auch hat. So habe ich auch meinen Rant auf Armin Wolf ablassen können und er hat sogar geantwortet. Und meine Liebesgrüße an Peter Filzmeier. Ich bin großer Peter Filzmeier-Fan. Er ist sowieso ein Gott. Peter, wenn du das hörst, love you. Ja.
Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Tu es nicht.
Wenn du ein Wiederhaben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
Ich bin einmal auf Schulwoche im Gymnasium aufs Dach geklettert, weil mein französischer Gastvater den Schlüssel im Schloss stecken hat lassen und wollte übers Dach rein und er hat in der Nacht dann gemerkt, dass da irgendwas am Dach ist und vielleicht hat er sogar seine Schrotflinte rausgeholt, ich bin mir nicht ganz sicher, hat das Fenster geöffnet und da saß ich halb bekleidet, das hat aber einen anderen Grund, vor diesem Fenster. Und diese Situation habe ich relativ, jetzt in der Kurzversion, aber normalerweise mit viel größerer Dramatik erzählt. Und das würde ich gern sehen, wie das ausgeschaut hat. Und irgendwie ist es unwiederbringlich. Das würde ich machen, ja.
Die blödeste App auf deinem Handy?
Facebook, Instagram und Twitter.
Danke sagen möchte ich.
Allen Unterstützern und Unterstützerinnen der Bierpartei. Alle Gelbwähler und Wählerinnen.
Also Questions to go gemeistert. Und damit übergebe ich an Nico Alm, Takeover.
Dankeschön. Prost auch von meiner Seite, wie man so schön sagt.
Ja, Prost. Prost. Machen wir das auch in real life.
So, eine Bonusfrage habe ich noch zur Frage, zu den Fragen to go. Wann hast du deine erste Bierdusche bekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ganz zu Beginn meines so jungen Lebens noch Bier jetzt nicht unbedingt das favorisierte Getränk war. Also vielleicht kannst du dich auch erinnern.
Ich kann mich erinnern.
Dein erstes Bier, das war jetzt nicht so, dass man sagt, boah, geil, beim 15. Bier ist schon was anderes, aber so die ersten 10, da muss man sich schon drüber trauen. Und die erste Bierdusche, das ist eine gute Frage, ich bin schon so alt, das muss irgendein Festival gewesen sein, Anfang der 2000er Jahre wahrscheinlich. Irgendwas mit Rock im Namen, es gibt da sehr viele Rock-Festivals, zum Beispiel Rock im Park und Rock die Burg, Rock die Wiese, Rock den Wald, Rock im Schloss, Rock am Schloss, Rock beim Schloss, Rock den See, Rock am See, Rock zum See. Also, was ich mein Leben schon auf Rock-Festivals verbraucht habe, für jedes Mal Rock im Festival 1 Euro, ah, ich wäre reich. Aber das erste Mal auf irgendeinem Rock-Festival und seit dem fulminanten Erfolg meiner Musikdarstellungsgruppe Duo Bier auf fast jedem Rock-Festival.
Gut, aber es gab mehrere und das ist schon mal beruhigend.
Ja, ja, oft. Wie so ein Formel-1-Fahrer, der immer gewinnt. Nur, dass du nie gewinnst, sondern immer verlierst eigentlich.
Ja, Bierdusche ist ja was Schönes. Das ist auch gut für die Haare, sagt man.
Ja.
Wir sitzen da ja jetzt bei einer Radioshow eigentlich, die man irgendwie unter dem Titel Kaffee auch zusammenfassen könnte, mit Milch und Zucker. Stellt ihr auf den Kaffee ab, Bier und Kaffee, das vertragt sich ja eigentlich gut, also nicht wenn man es mischt, sondern mehr so, also man kann das eine trinken und das andere ist in der Nacht und dann recht bald auf den Kaffee. Und beginnen wir gleich mit den unangenehmen Sachen. Was ist der Radler unter den Kaffeegetränken?
Ja, doch der koffeinfreie, würde ich sagen, weil Kaffee trinke ich schon, das ist mehr so ein Getränk mit einem gewissen Nutzen. Ja. Auch wenn das manchmal verloren geht, dass man einfach 5 hintereinander trinkt und es bringt auch nichts mehr. Aber dass ich jetzt entkoffinierten Kaffee um 20 Uhr trinke, dass ich dann noch schlafen kann, ist circa genauso sinnvoll wie einen Radler zu trinken, dass man dann fett wird irgendwie. Das ist so, es ist Kaffeehag.
Ja, Kaffeehag ist der Radler unter den Getränken. Ja, unter den Kaffeegetränken, ja. Ganz eindeutig.
Der Radler ist. Aber, Entschuldigung, da muss ich nochmal reingrätschen, ja. Den Umweltaspekt jetzt ausgeklammert, ich trinke schon sehr gern diese Nespresso-Kapseln, weil es einfach bis zu einem gewissen Grad geschmackig sind. Wer ohne Schuld ist, der werfe die erste Kapsel. Und ich finde, dass diese aromatisierten, auch wenn es manchmal pervers sind, irgendwie auch geil sind. Ja? Also der Vanille und dann der Chocolata und der Chocolatino und however you name it. Der peruanische mit dem Duft der Inkas und wie sie auch heißen, von Zeit zu Zeit auch schon gerne, ja, darf schon sein.
Okay, da gehen wir in dieses Rabbit Hole, gehen wir besser nicht runter, das kann böse enden, aber...
Du nicht?
Ja, manchmal tue ich heimlich einen Zimt drauf, wenn ich einen Kaffee zu go nehme, aber
okay.
Nehme ich auch Honig statt Zucker.
Ja, Zucker ist gar nicht beim, also das nicht, das ist immer schwarz. Schwarz und zuckerfrei.
Hafermilch ist ausgezeichnet. Aber wir gehen wirklich viel zu weit weg. Ich wollte eigentlich wollte ich ja mit dem Tiefpunkt starten, weil dann kann man sie nur nach oben entwickeln und das ist der Radler natürlich.
Ja,
das woher kommt diese, jetzt hätte ich schon fast gesagt, biblische Abneigung gegen den Radler, aber biblisch wäre ja unlogisch. Also woher kommt diese sehr gut begründete Abneigung gegen den Radler?
Total nutzloses Getränk, weil wer schon mal probiert hat, mit Radler betrunken zu werden, wird merken, dass macht nichts, außer deine Nieren kräftig durchzuspülen, während du eine unfassbare Menge an Zucker in die Venen pumpst, sozusagen. Also generell bin ich eher auf der Seite alkoholfreies Bier von mir raus, ja. Aber Radler ist total sinnlos und ganz ehrlich, warum ich das in die Politik jetzt gebracht habe, jede Partei braucht einen Erzfeind, um langfristig Erfolge feiern zu können. Und den habe ich mir sozusagen auf die Fahnen geheftet, im wahrsten Sinne des Wortes. Was für die FPÖ die Ausländer sind, ist für die Bierpartei der Radler. Und das scheint, dieses Erfolgskonzept scheint irgendwie auch aufzugehen. Ja.
Also mich spricht das natürlich völlig an, aber ich bin auch leicht befangen.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ich habe in Vorarlberg einmal lernen müssen, dass es nicht nur einen süßen Radler gibt, sondern auch einen sauren Radler.
Ja, da tatsächlich aufgrund des, das ist nur sehr schade, das zu trinken, ja,
das saure Radler, Bier,
das ist einfach Wasser mit Bier, ja.
Das ist ein gestrecktes Bier.
Gestreckt, ja. Also da denke ich mal, wer es nicht ungestreckt trinken kann, soll es vielleicht gar nicht trinken. Ist auch so eine Hipster-Erscheinung und ich kenne auch Menschen, die wohnen im 7. Bezirk, so soll es geben, ja, die halt dann unten im Kaffeehaus sitzen und sauren Radler trinken. Also da, wo ich herkomme, nämlich von da, ja, wo wir jetzt gerade sind, in Wien-Simmering, Sissi-Simmering, da trinkt man das Bier noch ungestreckt.
Ich kenne ja Menschen, hallo Margret, die trinken Bierleitung.
Oh mein Gott!
Ja.
Was?
Ja, das gibt's wirklich, aber...
Oh, Alter, Bierleitung! Ich meine, meine Großmutter zum Beispiel, die trinkt Cola gespritzt. Aber die darf alles, weil die Frau ist 81.
Da hat es Coke Zero noch nicht gegeben.
Eben,
damals
ja.
War noch Kokain im Coca-Cola drin, als die begonnen hat.
Wie die Oma so jung war, da war das noch ganz anders. Ja. Aber das ist so, sagen wir mal, rein aus Gewohnheit. Aber wenn jetzt ein gesunder 25-jähriger Mensch unten sitzt und einen sauren Radler trinkt, dann kehrt er eigentlich besachwaltet in meine Augen.
Na gut, aber die Vorarlberger sind auch wirklich weit weg.
Das ist auch, ich zum Beispiel bin ja als das Studio und der Produzent, mit dem ich arbeite, das ist ein Dornbirn. Deswegen bin ich sehr, sehr viel im Vorarlberg. Mhm. Und Vorarlberg kann einen Menschen schon verändern. Ja? Also wenn du jetzt 2 Monate in Dornbirn lebst, mal abgesehen davon, dass du den kennst, weil es gibt ja nur, glaube ich, 5, 6 Vorarlberger. Ja?
Aber die sind in Wien.
Ja, genau, die wohnen alle da. Die
sind in Wien.
Sind aber nicht immer Hauptwohnsitz, aber in Lindau. Also es ist ganz, ganz, ganz schräg. Es ist zwar wunderschön und du hast die Berge, du hast so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, um bei der grün-türkisen Diktion zu bleiben, aber irgendwie ist doch sehr, sehr klein. The world in Vorarlberg ist too small for me.
Aber ich kann einen Vorarlberg-Radler-Tipp abgeben. Wenn man die Frage bekommt, süß oder sauren Radler, ist die Antwort, ist das dein Ernst?
Ja.
Nicht die richtige Antwort.
Achso, ja, aber schaut. Doch, hier in Simmering schon, ja. So wie jetzt mal zu mir gesagt haben, mit Marina Beisel, ich hätte gerne ein Weizenbier und die Antwort war geschissen.
Ja, auch da bin ich total anschlussfähig. Politisch, was macht man politisch gegen den Radler eigentlich? Was hat man politisch in der Hand?
Den Menschen Angst einzujagen. Ja. Ja, das ist auch das, was ich jetzt die ganze Zeit mache.
Jeder von uns wird irgendjemand kennen, der einen Radler trinkt.
Der schon mal Radler getrunken hat. Ich propagiere ja schon lange, dass dieses ungezügelte Zuziehen aus dem Ausland, diese ausländischen Früchte, Maracuja, Litschi, Mango, ja, die kommen nach Österreich, das zirkt alles aus dem Ausland rein. Und vermengen unser gutes, schönes, heimisches Bier. Ich warne schon lange vor der Radlerisierung des Abendlandes. Ja. Darüber hinaus bin ich aber sehr offen gegenüber fremden Bieren. Ich begreife Vielfalt in der Braukultur, ausländische Biere, als Bereicherung unseres Kulturkreises und nicht als Gefährdung eben dessen. Aber die südländischen Früchte, da hört sich der Spaß auf. Was macht man jetzt dagegen? Richtig, eine große Radler-Vernichtungsaktion. Das wird so ausschauen, dass es ist ein Plop-Up-Event. In nächster Woche wahrscheinlich, am Wochenende, ein Radlweg, nicht Radlweg, sondern Radler weg. Die Leute können kommen, ich stelle da einen Pavillon auf, mache hinten eine Radlerklappe, anonymisiert, sie können kommen, können da die Radler reinstellen, kriegen vorne echtes Bier dafür, das ist quasi im Tausch, und die gesammelten Radler, die spende ich dann den Grünen für ihre Wahlkampfparty.
Das heißt, die Radlerwege werden also mit einer guten Angstpropaganda so unbenutzbar, dass, dann kann man einen Bierweg daraus machen, oder was macht man mit den Radlerwegen?
Na, der Bierweg, prinzipiell braucht man viele Radlwege, weil die Leute sollen ja mit dem Rad unterwegs sein in der Stadt, das finde ich ja super. Was mich stört, sind die Biermischgetränke, ja. Also wer mit dem Rad fährt, das ist mir egal. Die Bierwege per se ist der Gehsteig eigentlich, das Trottoir, wie man bei uns sagt. Und da soll es eigentlich noch mehr geben, ja, weil in der Politik hat man ja immer eine gewisse Schwankungsbreite und so ist halt bei übermäßigem Bierkonsum auch. Und der Bierweg, da braucht man halt die volle Länge des Gehsteiges, aber da habe ich noch kein Konzept dazu.
Kommt ja noch, das kannst du in der zweiten Legislatur machen. Ich muss ja sagen, ich bin ja ein bisschen befangen, ich bin ja auch Kandidat hier von der Bierpartei. Deswegen muss ich kniffelige Fragen stellen, damit es nicht so aussieht, als würde man hier nur Reklame machen.
Tatsächlich bin ich aber relativ unvorbereitet in dieses
Auseinandertreffen. Umso besser, dann kann ich noch bösartiger sein in meinen Fragen. Ich stelle jetzt ein paar private Fragen, damit wir von der Bierpartei ein Stück wegkommen. Marco Pogo, was ist eigentlich dein zweiter Vorname?
Doktor.
Marco Doktor Pogo.
Nein, ich hab einen vorne und einen in der Mitte, so ein Zusatzdoktor für schlechte Zeiten. Man weiß ja nicht, was passiert. Ja. Weil wenn sich die Ärztekammer einschaltet und mir den Doktor entziehen möchte, was der Herr Thomas Seckeres hoffentlich nicht machen wird, aber dann habe ich noch so einen Zusatzdoktor.
Ja, immer dahinter. Den Thomas entziehen, wenn das
so ja, ist. Ja.
Du propagierst ja irgendwie arbeitslos durch den Tag, du bist aber relativ, es schaut so aus, als würdest du was arbeiten. Man könnte ja glauben, dass du hauptberuflich Musiker bist. Wann hat denn das begonnen mit der Musik?
Also Musik mache ich schon mein ganzes Leben lang. War die Frage zu Ende?
Prinzipiell ja, ich wollte wissen, wo wir anfangen. Fangen wir mit den Go-Gates an oder fangen wir vorher an?
Nein, ich habe klassische Blockflötenausbildung gehabt in der Volksschule Simmering. Ja.
Nicht Kindergarten schon?
Die habe ich, stimmt, Kindergarten
war das, ja. Schon.
Und Kindergarten? Musikerkarriere.
Meine Musikerkarriere ist unterbrochen, aber die erste EP ist gerade in Ausarbeitung.
Ja. Ich könnte mir dich echt gut als Sänger von meiner noch zu gründenden Hardcore-Punk-Band vorstellen.
Stil.
Ja. Da spiele ich wieder Bass, weil Gitarre ist so anstrengend. Da gibt es zwei Seiten zu viel. Und Bass ist relativ simpel, ja. Ich habe auf jeden Fall mal Bass-Gitarre gespielt und bin dann drauf gekommen, dass ich doch begnadeter, unbegnadeter Gitarrist bin, ja. Also kann weniger am Instrument, aber schaut dabei relativ gut aus, ja. Das habe ich dann verfolgt. Die Punk-Band Tubobier ins Leben gerufen. Habe vorher etliche Bandprojekte durchlebt in verschiedensten Konstellationen, auf verschiedensten Kontinenten, mit verschiedensten Menschen und verschiedensten Musikrichtungen auch. Dann kam Tubobier, meine jetzige Herzensangelegenheit, und irgendwann bin ich heimgekommen und hatte die Idee, ich mache einen Song, der heißt Die Bierwarte. Und schwuppdiwupps war der geschrieben, aufgenommen, und dann war notwendig, da mal ein Plakat zu machen für die, sagen wir mal, um diesen Song zu veröffentlichen, da braucht man ein Wahlplakat, ein echtes. Ja. Bin ich draufgekommen, in Österreich hat noch keiner die Farbe Gelb, die schnappe ich mal jetzt. Ja.
Gelb ist ja eine klassische liberale Farbe. Zur politischen Farbenlehre könnt ihr einiges erzählen.
Tu das!
Soll ich das tun? Ja. Also es gibt ja diese Neos-Partei, und für diese Neos-Partei habe ich ja das erste Logo entworfen und auch die Parteifarbe mitdefiniert. Und wir haben uns natürlich auch am politischen Farbenspektrum orientieren müssen, weil es war irgendwie klar, dass du als politische Partei eine Farbe brauchst. Weil allein um die Balkengrafiken zu machen, brauchst du eine Farbe. Wenn du keine hast, dann kriegst du halt Grau,
ja,
oder irgendwas anderes. Und frei waren Gelb, die liberale Farbe, hat sich Neos nicht getraut, weil sie wollten keinesfalls eine liberale Partei sein, dann wäre noch verfügbar gewesen, ernsthaft nämlich, es gab Entwürfe, ich habe sie noch, Türkis, ja, Braun, da gab es keine Entwürfe.
Gibt es auch Entwürfe?
Niemand hat einen Entwurf mit Braun gemacht. Ja, und dann halt Pink. So ist Neos zu Pink gekommen, weil Braun, Türkis und Gelb nicht so beliebt waren.
Aber das heißt eigentlich, wenn Neos damals Türkis genommen hätte, wäre die ÖVP jetzt Pink?
Dann wäre die ÖVP jetzt braun.
Gut, das ist ein Strich drunter, ja. Ja. Passt, ich sehe auch, super.
Wir hätten das alles verhindern können.
Aber das heißt für mich im Umkehrschluss eigentlich, jetzt ist Türkis weg, jetzt ist Pink weg, jetzt ist Gelb natürlich besetzt, weil die Bierpartei wird ab sofort bei jeder Wahl vertreten sein. Fast jeder, vielleicht lassen wir irgendeine Landtagswahl in Kärnten, es tut mir leid, aber die Zeit habe ich nicht. Irgendwas werden wir schon auslassen. Aber wenn ich jetzt eine neue politische Partei in Österreich gründen wollen würde, dann hätte ich nur noch Braun.
Außer Braun gibt es nichts mehr.
Weil war nicht Peter Pilz weiß? Und die Weißwähler sind ja noch die größte Partei in Österreich eigentlich.
Ist die HC jetzt auch weiß?
Keine Ahnung. Oder er ist schon braun?
Ich glaube, er ist weiß. Ich habe ihn heute auf dem Stand stehen gesehen. Ich glaube, es ist.
Ich habe ihn halt auch gesehen. Ich habe mir in schützender Weise meine Atemschutzmaske draufgeben, aus der großen Angst, dass mich irgendwer anredet dort. Weil tatsächlich beim Unterschriften einsammeln, jetzt für die Wiener Wahl, jedes Mal, wenn die THC-Leute da waren, wollten sie ein Foto mit mir machen, fürs Familienalbum oder. Nun gut.
Ich wollte ja noch den privaten Marco Pogo ein bisschen ausfragen, bevor wir wieder ganz subtil zur Politik zurückkommen.
Ja, genau.
Ich versuche noch einmal diese Abkürzung zu unterbinden. Wie ist das? Turbo, du hast gesagt, Turbo-Bier macht so Punkrock im weitesten Sinn. Das beschreibt ja eigentlich eh schon, was du machst, aber es gibt ja auch Leute, die nicht so gut hören. Also wie würdest du einem Ö3-Hörer zum Beispiel erklären, was Turbo-Bier macht?
Nickelback auf Speed.
Ist gut, das nehme ich.
Ja?
Ja. Dann komme ich nochmal zurück zum Arbeitsthema. Also andere Leute, die sie ihre Haupttätigkeit finanzieren wollen, die machen halt so Tätigkeiten, für die man keine besonderen Ausbildungen braucht. Also ich zum Beispiel habe ja mal Müll getrennt. Ich habe ja tatsächlich so in der Müllverarbeitung gearbeitet und habe Müll getrennt. Mhm. Nicht einen Tag wie der Michael Ludwig, sondern einen ganzen Monat lang einmal, damit ich mir mein Studium irgendwie finanzieren kann. Aber du bist ja nebenberuflich Arzt. Ist das nicht total mühsam? Ist das viele Lernen dafür, nur dass man sich eine Musikerkarriere finanzieren kann, ist das nicht ein bisschen ein grober Umweg?
Ja, ich war schon immer Freund der kompletten Ineffizienz, ja. Und wusste, muss ich jetzt mal ganz ehrlich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich mal gar nichts damit zu tun haben werde. Ja, es ist natürlich jetzt für die Wesensbildung und so weiter sehr schön, wenn man das fertig hat, aber arbeite jetzt eigentlich seit 5 Jahren nicht in dem Beruf. Wobei es ein wunderbarer Beruf ist, ja, muss man schon sagen. Aber wohin einen die Wege im Laufe des Lebens dann führen können, das weiß man ja zu Beginn nicht immer. Und so war es bei mir auch, dass schon, da war schon ein Job im Krankenhaus und dann halt einfach nimmer, weil keine Zeit mehr da war, weil ich mit Duobier doch relativ intensiv beschäftigt war. So gesehen bereue ich das keine Sekunde, das fertig gemacht zu haben, und kann das auch jedem empfehlen, sowas zu tun, unter anderem auch, weil es eben den Geist schärft irgendwie. Weil auch wenn man, das ist wie in der Schule, gell, so Mathe, oh Gott, das war die Hölle auf Erden, ja. Ich habe das nie verstanden, für was man das eigentlich macht, ja. Aber irgendwie jetzt so Retrospektive, man macht es halt schon dafür, dass man dann für höhere Denkaufgaben gewappnet ist. Ja? Und wie auch immer diese Denkaufgaben dann ausschauen, du hast zumindest so ein Grundskills an wie setze ich mein Hirn ein. Ja? Vielleicht ist das auch der Grund, dass das bei vielen Politikern in unserem Land einfach überhaupt nicht hinhaut, weil sie nie gelernt haben, ihr Gehirn einzusetzen.
Das hat was Wahres. Da komme ich gleich noch einmal darauf zurück, aber ich habe eine wirklich präzise Reihenfolge hier, die ich nicht verlassen will. Also du bist dann irgendwie von diesem Arzt und Musik in die Politik abgerutscht. Das kann ja mal passieren. Das ist mir auch passiert. Da schlittert man dann irgendwie rein, vielleicht sogar ein zweites Mal. Was hat Simmering da für eine Rolle gespielt für dieses Abrutschen in die Politik?
Simmering ist dort, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, wo das mein niemals enden wollender Quell an Inspiration darstellt. Und das ist schon so ein Stückerl Heimat, ohne diesen Begriff in dem oftmals verwendeten Kontext von anderen Musikern zu überstrapazieren, sondern das ist halt einfach, das prägt einen irgendwie. Ja. Und vor allem hat mich Simmering jetzt nicht im Rahmen meiner politischen Senkrechtstarterkarriere, die jetzt so seit doch immerhin 1,5 Wochen voll dahin geht, sondern eher als Musiker und Songwriter und so, wie viel Themen kann man eigentlich in Simmering noch entdecken, über die es sich zu singen lohnt. Und viele haben am Anfang gemeint, naja, du Urbier, das ist eine sogenannte Monothematik, ja, da ist irgendwann vorbei. Nice, nicht, ja. Das wäre so, wenn du sagst, danke. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber uns sind gerade zwei große, sprudelnde Bier hergestellt worden.
Prost,
jetzt können wir es hören. Das wäre so, wie wenn du sagst, nach der ersten Folge des Bierer, das ist eine Monothematik. Da ist ja jede Folge gleich und so. Ich glaube, das obliegt eher dem Geschicke des Machers, wie sehr was wirklich eine Monothematik ist oder wann es fad wird.
Ja. Und ich meine, bei Sklavin Isaura war wirklich jede Folge gleich.
Wer?
Du bist doch nicht 30. Sonst, du kennst diese ORF-Vorabendserie gar nicht mehr.
Ich kann mich noch ans Testbild erinnern.
Das ist eine brasilianische Telenovela.
Ach so, ja, da sagt man zumindest vom Bild her.
Da ist nicht besonders viel passiert.
So mit Weichzeichner und so?
Ja, ja.
Ach so, ja.
Ja.
Da kenne ich noch Reich und Schön. Aber ich war schon mehr Generation.
Aber wusstest du, dass in Ungarn, wenn du Sklavin Isaura nicht kennst, dann kennst du ja auch die Geschichte nicht. Das in Ungarn ist ja tatsächlich gesammelt worden, um sie zu befreien. Also das Geld eingesammelt worden, damit man sie freikaufen kann. Weil die glaubt dann, dass das eine Dokumentation ist. Aber.
Alter. Ja, geil. Na, ich bin schon so mehr Generation Dawson's Creek.
Ja, da bin ich zwar.
Aber wenn ich jetzt das übertragen sie ja nach wie vor tatsächlich am Einser, weil ich aber dann habe relativ atypische ich mache wieder die Gänsefüßchen, Arbeitszeiten. Manchmal so um 6 in der Früh, manchmal um 2 in der Früh oder um 23 Uhr oder um 7. Und wann ich aufstehe, ist immer relativ ungeordnet sozusagen. Aber in der Früh übertragen sie noch immer Dawson's Creek. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, wenn sich das ein 17-jähriges Kind anschaut, Bursch, Mädel, Wahlberechtigter. Die glauben sicher, das ist aus dem letzten Jahrtausend, also, also ist es ja.
Ist es ja.
Ja. Wie wenn du an, meinst, an Stummfilm schaust. Ja.
Simmering. Jetzt komme ich zu den wirklich politischen Fragen. Also Simmering kann man, da vielleicht kommen wir noch einmal auf, wir kommen sicher sogar noch einmal auf Simmering zurück. Aber ich will jetzt einmal wirklich auf die politische Programmatik, bevor wir vergessen, beziehungsweise bevor ich mir die Erinnerung an die Frageliste unzugänglich mache. Ich gehe so mal ein paar wichtige Wahlkampfforderungen durch. Getränkesteuer runter heißt da. Ja. Wir haben das ein bisschen überlegt. Wir haben das nie wirklich diskutiert. Ist die Forderung nicht so großzügig? Vor allem haben wir gedacht, wegen, vielleicht, die Frage ist ja immer dann Gegenfinanzierung. Das ist immer das Schlagwort Gegenfinanzierung. Als ob jede Maßnahme, wo der Staat einen Einnahmenausfall hat, unbedingt gegenfinanziert werden müsste durch etwas anderes. Man könnte auch einfach sparen, aber muss ja nicht sein. Gegenfinanzierung. Wäre es nicht viel gescheiter, nur die Biersteuer zu senken, aber die Radlersteuer, die Sektsteuer, die Weinsteuer zu erhöhen, damit man die Senkung der Biersteuer herbeiführt?
Ja, das ist ein Punkt, den ich mir insofern versucht habe, gut zu überlegen, weil die Getränkesteuer zu senken in Österreich vor allem einem sehr, sehr viel hilft, und zwar dem größten Ausschenker von alkoholfreien Getränken in der Gastronomie in Österreich, das ist McDonald's, ja. Natürlich noch etwas mit der Schrot geschossen gerade, ja, weil man sich punktuell auch anschauen müsste, wer jetzt wirklich Profiteur ist. Ich wollte aber das Ganze verbinden auch mit einer, wie hilft man den Gastronomen und nicht derart auf ein Thema zielen, nämlich die Biersteuer, weil zum Beispiel ich auch offene Arme für die Weintrinker haben möchte. Natürlich die Schaumweintrinker, das ist dann wieder was anderes.
Ja, das ist wirklich...
Ich wollte es verbinden mit Entlastung der Gastronomie, weil unsere Wirten brauchen jetzt auch unsere Hilfe. Multinationale Konzerne wie McDonald's, Burger King und so, vielleicht kann man die über eine andere Art und Weise ins Gebet nehmen und ihnen woanders was abzwacken. Wichtig ist einmal, dass jetzt was passiert. Und auch wenn mein Programm jetzt, sagen wir mal, noch nicht 1000%ig ins letzte Detail ausgearbeitet ist, das schauen wir sich noch an.
Ja, ja, ist gut. Ja. Danke, Herr Bundesparteivorsitzender, ja, für diese gerne. Aufklärenden Worte. Ja. Also, mein danke, Marco.
Ja, vor allem auch, natürlich geht es ums Bier.
Ja.
Eigentlich sollte ja überhaupt nichts anderes ausgeschickt werden. Ja.
Eine wichtige Forderung ist auch, die Sperrstunde abzuschaffen. Und bei nüchterner Betrachtung... Bei Betrachtung ist ja eigentlich die Frage, warum gibt es überhaupt eine Sperrstunde?
Oder? Ich frage mich das seit Jahren. Ja. Ja. Im Vergleich mit anderen Ländern, da gibt es das nicht. Warum kann nicht der Wirt, wenn da jetzt drei erwachsene Menschen sitzen und sagen, so, wir wollen jetzt noch ein Bier trinken, der Wirt sagen, ja, ich gebe euch noch ein Bier, und der muss sich dann raushauen und dann stehst du auf der Straße und so. Das ist trinkerunfreundlich und umsatzbeschneidend, wenn man so will. Also eine Sperrstunde hat in einer mündigen Gesellschaft eigentlich nichts verloren. Und vor allem in Zeiten von Corona müssen die Wirten ihre Umsatzeinbußen ja wieder reinspielen. Und eigentlich sollten sie so lange offen haben, bis wieder genügend Leute ins Gasthaus gehen. Und natürlich, es streckt sich mehr. Das
ja,
sind
sicher.
Nicht permanent
Social
die Leute.
Distancing, ja. Statt alle um 22 Uhr, Leute, 23, 24, genau. 25, 2 Uhr, 3 Uhr, alles durch.
Absolut. Ja. Also es wäre eigentlich nicht nur die Leute, die wirklich gerne lange ausbleiben, so wie ich auch vor der Corona-Krise, sondern auch jetzt in der Corona-Krise für die Wirten ein totaler Segen, wenn sie einfach ihre Bude aufmachen können.
Ja. Fixkosten decken, Kulturstätten retten. Also ist es aus unserer Sicht auch ein No-Brainer. Vor allem, je später es wird. Warum machen die Schwarzen und die Grünen die Kultur kaputt?
Ich glaube, dass Wien stolz sein kann auf die derartige kulturelle Vielfalt ihrer Kulturstätten. Also, dass es einfach so viel gibt. Das sind alles Brutstätten für Bands, Künstler, Kulturschaffende. Viele Leute, die dadurch ihre ersten Kontakte zur Live-Szene haben, zu Bands, die dann... Da finden sich viele, die halt dann gemeinsam was schaffen. Und Wien... Hey, hat sich das auch immer irgendwie ganz groß draufgeschrieben. Wir sind Kulturhauptstadt und wir können froh sein, dass es so viele Clubs gibt. Was jetzt gerade passiert ist, dass die alle eingehen und dann kommt ein Martin Hohn und macht ein Sushi-Restaurant rein. Das wird passieren und ich will nicht, dass die Arena Wien ein Hip-Hop-Club für Leute aus Döbling wird. Und diese...
Ist Hip-Hop der Radler der Musik?
Trap schon, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Trap das ist. Hip-Hop per se nicht. Da gibt es auch Klassiker, die ich durchwegs gut finde. Aber sobald es mit Autotune darf nur Share. Ich denke, dass wenn man die Fixkosten jetzt nicht rettet, deckt, dass die Kulturstätten mehr oder minder das Frühjahr nicht erleben. Und das ist nicht das Wien, in dem ich leben möchte.
Ich muss kurz einen Simmering-Bezug einbringen.
Bedingt.
Als Simmeringerin und als eine Spitzenkandidatin der Partei in Simmering hätte ich ja den Wunsch, dass wir die Bezirksgrenzen ein bisschen verlegen und die Arena endlich nach Simmering.
Ich habe generell großes Bestreben, die Bezirksgrenzen auszuweiten.
Ich verschiebe, ich muss meine Reihenfolge hier strikt einhalten, wegen der Mathematik war jetzt, aber das mit den Bezirksgrenzen, da kommen wir darauf zurück, versprochen. Zur Arena gern auch, also ich würde auch gern die Arena eingemeinden. Der Eignungstest für Politiker. Du hast vorher schon gesagt, Mathematik und so weiter, vielleicht tut das irgendwas im Hirn. Also die das verabsäumt haben, die machen später NLB. Aber wie geht der Eignungstest für Politiker genau?
Ich glaube, dass man bei den Spitzenpolitikern gibt es durchwegs fähige Menschen und Bildung oder, sag mal, eine gewisse Schlauheit definiert sich nicht über das Abschließen eines Studiums und so. Das gar nicht, ja, das will ich überhaupt nicht sagen. Ich will aber eher sagen, dass so ein kleiner Eignungstest, zum Beispiel wenn jetzt jemand, Hausnummer, du wirst jetzt Verteidigungsminister, ja, dann kriegst, das ist meine Vision, einer fairen Vergabe von politischen Mandaten, die sich nicht auf Gefallen oder Freundalwirtschaft bezieht, sondern so schon ein bisschen auf Fakten. Du kriegst einen Eignungstest, du hast vielleicht eine Woche Zeit, dich vorzubereiten und dann wirst gefragt, so, jüngere Geschichte militärischer Konflikte in der Welt. Ist Österreich bei der NATO? Wie viele Leute wohnen in Österreich? Wer hat Wehrpflicht? Also ich bin mir sicher, dass wenn man sowas jemandem vorlegt, der Verteidigungsminister werden sollte, ich sage jetzt nur mal so als Beispiel den Verteidigungsminister, da wissen viele das nicht. Und das sollte man vielleicht wissen.
Wie viele Nullen in Milliarden sind zum Beispiel?
Auch das, ja. Also bei der Hartinger Klein hätte ich mir auch vieles gewünscht. Und ich glaube, es gibt Minister und Ministerinnen, die garantiert hochqualifiziert sind, so wie die jetzige Justizministerin, die ich als höchst qualifiziert einschätze. Aber dann gibt es halt auch so Nullen, wo ich mir denke, das wäre schön, wenn du schon richtig großer Entscheidungsträger bist und da unser aller Geld verwaltest und so eine große Verantwortung hast, mach mal doch einen kurzen Test.
Promillerechnen, mindestens.
Vor was fürchtest du dich? Hast du Angst, dass du nicht schaffst? Siehst du euch bei der NATO? Muss ich mein Handy schauen, ja?
So circa, ja? Kann eh Multiple Choice sein.
Kann mal die, nein, vielleicht, weiß nicht.
Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Forderungen. Die eine ist ja eigentlich schon erfüllt, Winterschanigärten. Also eine Forderung der Bierpartei, eine quasi ewige Forderung, eine intrinsische Forderung, schon wird ja offensichtlich umgesetzt. Die Bierpartei sagt, es passiert.
Schön, dass du das fragst, weil bis dato war es so, wenn die Bierpartei eine Forderung stellt, dann heißt es oft gleich einmal, die Bierpartei, haha. Politik ist für mein Empfinden auch ein bisschen Wettkampf der Ideen. Wer kriegt bessere Ideen am Boden? Wer übertrumpft sich mit so, hey, das könnte man so machen, das könnte man so lösen, so ein total lösungsorientierter Ansatz. Wenn eine Woche oder zwei Wochen, nachdem die Bierpartei das postet, die Elli Köstinger hergeht und das postet, dann boschen sie in die Hände. Genauso war es nämlich bei den Winterschanigärten. Ich habe es gepostet. Und zwei Wochen später kommt es von der Volkspartei und alles. Super, das machen wir, das hilft. Also irgendwie, das wäre mal gut für ein Rätsel, so was ist von der Bierpartei und was wird dann nachher übernommen.
Das ist eigentlich eine gute Frage. Könnte der Assi Amminger in der Millionenshow auch.
Ja, von wem machen, kommt diese
von
Idee?
Von wem kommt diese Idee? Und beim Bierbrunnen wird es natürlich genauso sein. Das ist natürlich die wichtigste Forderung überhaupt. Bierbrunnen für Wien. Bierbrunnen ist ja Singular und Plural eigentlich gleichzeitig, ja, kann man sagen. Du lässt ja bewusst offen, ob das einer ist oder mehrere. Wie lange wird es dauern, bis Elli Köstinger oder Claudia Tanner oder mehr Minister kenne in der Regierung überhaupt gar nicht?
Gernot
Blümel.
Gernot the Machine Blümel.
Ja. Daherkommen und genau die gleiche Forderung haben.
Ja, wahrscheinlich. Den Bierbrunnen wird jetzt keiner fordern, aber andere Ideen, wo die Bierpartei eine Vorreiterrolle einnimmt, weil sie jung, frisch, dynamisch, intelligent und auch sehr gut aussehend ist, was ich jetzt dich auch richte, ja, du bist auch Kandidat für die Bürgerpartei. Sicher werden Ideen auch gefladert werden und wie gesagt, der Schanigarten war für mich das erste Beispiel von, hey, das ist eine Bürgerpartei-Idee. Und dann kommt ihr her, postet das und die Leute denken sich so, ja, gute Idee. Also Politik ist ein Wettkampf der Ideen und bin mir sicher, bei aller Ideenlosigkeit in der österreichischen Parteienlandschaft kann die Bierpartei diesen Kampf leicht gewinnen.
Wobei wir nochmal zurückkommen zum Bierbrunnen. Das Problem beim Bierbrunnen ist ja, jetzt haben wir über geredet, über Simmering, Arena, Verschiebung der Gemeindegrenzen. Der Bierbrunnen, den du, den ersten, also das Leuchtturmprojekt, ja. Den Leuchtstrahlbrunnen.
Den Flagship Store quasi.
Wie kriegt man den ins Zentrum von Wien?
Da habe ich einen relativ profanen Lösungsvorschlag. Wir werden einfach die Bezirksgrenzen verschieben, den Rennweg eingemeinden in den 11. bis zum Schwarzenbergplatz. Das ist dann alles 11. Bezirk. Aber das ist erst der Anfang. Ich träume ja davon, den ersten Wiener Gemeindebezirk einzugemeinden in den 11. Die Postleitzahlen decken sich. Der erste hat schon so viel gelitten unter Ursula Stenzel. Es ist einmal wichtig, dass die auch Simmeringer Kultur erleben dürfen. Die armen Menschen im ersten Bezirk. Und Simmering rückt nicht nur vom ideologischen Zentrum, sondern auch in Hinsicht des geografischen Maßes ins Zentrum von Wien. Ich würde das Ganze dann St. Simmering taufen. Vielleicht auch Groß-Simmering, aber das hat was, so was Martialisches. Bleiben wir bei St. Simmering. Und so gesehen, es liegt ja direkt auf meinem Heimweg aus dem Wiener Rathaus. Ich fahre ja quasi beim Bierbrunnen vorbei, kann auch mal stehen bleiben, kann mir ein Glas zapfen und fahre weiter heim in weiterer Folge. Ich denke ja schon an morgen als Politiker von heute. Am Weg vom Parlament nach Hause oder aus dem Bundeskanzleramt bleibe ich auch dort stehen. Und in der Politpension, wenn ich dann aus der Hofburg oder wie ich sie nenne, die Hopfburg nach Hause fahre, bleibe ich quasi auch beim Bierbrunnen stehen.
Du könntest ja dann, wenn du EU-Präsident bist, wenn du aus Straßburg nach Schwechat einfliegst, also abgesehen von der Brauerei, wäre das auch eine Möglichkeit, da von der anderen Seite...
Ja, von der Maschig-Seite einzufliegen. Ja. Ich glaube, ich würde dann eine extra Runde über den Kahlenberg drehen, über Klosterneuburg und dort ordentlich Biertrails versprühen.
Biertrails.
Über Weidling.
Politische Vorbilder. Habe ich noch eine Frage. Ich habe nachgedacht, Simmering, außer Christian Kern ist mir nichts eingefallen. Was sind deine politischen Vorbilder?
Tatsächlich bin ich heute schon mal gefragt worden, was meine politischen Vorbilder sind und ich habe keine.
Ausgezeichnet. Vermisst du Michi Häupl?
Ja. Schon.
Fair enough.
Ich kann mich ja noch erinnern, wo ich da einst Helmut Zilk die Hand geschüttelt habe. Das ist aber schon so lang her, dass es gar nicht mehr wahr ist eigentlich. Aber Michi Häupl war schon eine Galionsfigur und vor allem, das war ein Mann mit dem Herz am rechten Fleck. Und ein Politiker des alten Schlages, wo ich glaube, der wird so schnell nicht mehr wiederkommen, außer Marco Pogo wird Bürgermeister von Wien. Dann haben wir die alte Normalität zurück.
Abschließend vielleicht noch so ein bisschen etwas wie die Fragen to go, so eine Art Word-Rap. Du hast dann, Brenda, noch ein paar Fragen zu Simmering, glaube ich, die wären sehr wichtig. Der Wahlkampf läuft ja wirklich unfair ab, also... Das sind vielleicht zwei Fragen. Auf der einen Seite wird natürlich die Bierpartei von den Medien geschnitten ohne Ende. Also die Umfragen sind, kann sagen, gefälscht eigentlich. Und der ORF macht nichts. Gibt es eigentlich im Programm an sich gar nicht. Die Bierpartei ist noch weniger eingeladen. Aber die eigentliche Frage ist, wenn die Parteien Getränke wären, welche Getränke wären die Parteien? Also welches Getränk wäre die SPÖ?
Ein Sommerspritzer. Weil ich, wenn ich die Eier habe, ein echter Spritzer zu sein, dann bist du ein Sommerspritzer.
Und die ÖVP?
Eristoff Eis.
Die FPÖ?
Gösser Naturradler Kräuter. Kräuter ist noch unnötiger als Zitrone, in meinem Finden.
Die Grünen hätten wir noch.
Die Grünen wären zum Beispiel so ein typischer saurer Radler. Also nicht mal ein richtiger Radler. Glutenfreier, saurer Bioradler.
Und die Neos-Partei haben
die wir Neos? Noch. Ja, wahrscheinlich so ein Gochi... Beere, Matcha, Guarana, Strawberry, Daiquiri, alkoholfrei, mit Hafermilch.
Hallo. So trinke ich meinen Kaffee.
Und sonst haben wir nichts. Strache ist ein gestandenes, grindiges Wodka-Bull.
Ich glaube, wir sind bei Simmering hängen geblieben.
Also man bleibt nicht hängen bei Simmering, man ist endlich angekommen bei Simmering.
Danke.
Der war aufgeregt.
Danke. Also ich glaube, dass du sehr gute Chancen hast, Bezirksratsimmering zu werden. Ist meine Theorie. Ja, ich glaube, das wird. Ich glaube, das ist gut.
Das ist fix.
Ich glaube, das ist fix, ja. Ich habe ein bisschen darum gefragt, welche Frage man dir gerne stellen würde, Simmeringer.
Mhm.
Und die Frage war, wie man Simmering wieder in die Herzen der Menschen in Wien bringen kann.
Mit einem Bierbrunnen am Schwarzenbergplatz, wo man den Bezirk verlängert. Aber ich glaube, dass Simmering 5 Jahre lang nach einer 5-jährigen Schreckensherrschaft der FPÖ endlich wieder verdient hat, wirklich humanistische, gute Politik zu bekommen. Simmering hat so viel schöne Fleckerl. Ich hoffe, ich habe das mit meinem ersten Video über den Tourismusstandort Simmering dargebracht, wie nicht nur schön es sein kann, sondern auch wie nett die Leute sein können, auch wenn das überspitzt war. Aber natürlich als alter Simmeringer klebt hier mein Herz fest und ja, ein Bierbrunnen am Engplatz. Das auch.
Sehr gut. Und dann natürlich, weil es hören ja ganz viele Leute zu, die Simmering jetzt nicht so gut kennen wie wir. Und die sollten natürlich alle besuchen kommen und sich anschauen, wie das neue Zentrum von Wien sein wird.
Ja.
Und wo sind die Plätze, die man unbedingt in Simmering besuchen muss?
Also tatsächlich ist es so, dass mich schon viele Anfragen ereilt haben von Fans, zum Teil Tourbier-Fans, die exakt hier nach Simmering fahren, wenn sie nach Wien kommen. Aus Berlin, aus Düsseldorf, wo auch immer die herkommen. Die fahren nach Simmering, um sich das hier anzusehen. Und sage ich immer, Engplatz ist sehr schön, Herder Park. Da ging ich da einst auch in die Volksschule. Ist auch sehr nett. Das Eckerzent hat viele schöne Platzerl, wo es was zu entdecken gibt.
Eckerzent Türnhof, wenn schon. Das ist das richtige Eckerzent.
Okay, warte, jetzt wird ideologischer Grabenkampf hier.
Nein, aber das ist das richtige Simmeringer Eckerzent.
Ja, das ist natürlich authentischer.
Ja.
Ebenerdig, das ist ja nur so Ding.
Ja. Ja. Es wird ja besonders spannend, weil Simmering hart umkämpft ist zwischen FPÖ und SPÖ, ja. Bezirksvorsteherkandidatin.
Ja.
Und nachdem es ja immer sehr knapp ist dort, und wie wird ein Bezirksrat oder Bezirksräte der Bierpartei, wie werden die Bezirksvertretung revolutionieren?
Ich werde frischen Wind da reinbringen. Ich bin quasi der frische Wind statt euer Schaß. Ja. Ich werde mich für die Interessen aller Wiener und Wienerinnen, Simmeringer und Simmeringer einsetzen. Und wie ich das genau mache, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich werde mir das anschauen und die Wählerstimmen vernünftig einsetzen. Natürlich muss Simmering endlich wieder kulturell auch den Stellenwert einnehmen. Und die Arena ist ja, wie wir das schon vorher kurz besprochen haben, kulturell in Österreich vielleicht für den Underground die wichtigste Kulturstätte überhaupt, auch generell in Mitteleuropa, legendärer Platz. Und das liegt ja auch fast in Simmering, ja, sagen wir mal so, da irgendwo an der Bezirksgrenze dahin schrammend. Und mit der Szene Wien haben wir auch eine sehr wichtige Institution. Und die Buden muss man zum einen retten und zum anderen noch mehr bespielen. Wer könnte das besser bestimmen als ich?
Der Gegend da hinten bei der Bahnlinie ist ja auch eigentlich wunderschön.
Extrem.
Das ist ein Juwel runter zur Ostbahnbrücke, rüber in den Prater.
Es ist geil, es ist meine Laufstrecke. Es ist nicht meine Laufstrecke, ja. Ist vor allem auch meine Saufstrecke. Nein, ich gehe da relativ wenig saufen, aber da so Richtung über diese Berge bis Oberlau und dann wieder runter beim Verschubbahnhof Gledering. Also da Gledering raus, ja. Zentralfriedhof gehe ich auch sehr oft gerne laufen.
Das ist ja das, was Leute, die nicht aus Simmering kommen, nicht verstehen, wie man den Zentralfriedhof als Erholungsgebiet nutzen kann.
Ja, weil es alle angerührt sind. Ja. Ich meine, Entschuldigung, was stört es an toten Menschen, wenn man zwischen den Gräbern läuft, wo sonst eh niemand ist? Also wenn ich tot wäre, dann würde ich mich wenigstens freuen, wenn ein Läufer dort vorbeikommt. Ja.
Das ist ein Läufer, ist gar kein Besuch,
sagt ja, man. Ja, ja.
Und?
Voll.
Was ist das zweitwichtigste neben dem Zentralfriedhof für Simmering?
Die dritte Piste?
Das Schloss Concordia. Besucht haben muss.
Ach so, ja, natürlich. Ich habe ja letztens tatsächlich auch dort ein Video gedreht.
Ich habe es gedacht.
Ja, das war schon im Garten des Schloss Concordias. Die haben auch ein sehr, sehr nettes, so ein Winterpalais, möchte man fast meinen. Ja. Mhm. Wo ich auch gern abhänge, ist vis-à-vis vom Tor 3 oder 4 Gasthaus Brigitte.
Ja.
Da gibt es einen kleinen Falco-Schrein, das ist sehr nett. Du hast sogar mal Konzerte gespielt, das war cool.
Nachdem wir so einen leichten Reiseführer auch noch haben für Simmering,
ja,
bleibt es mir, Danke zu sagen euch beiden für das schöne Gespräch.
Wir sagen Danke.
Ich
sage
Danke. Auch, ja. Ja.
Und wünsche viel Glück für den neuen Bürgermeister.
Bürgermeister.
Ja, selbst wenn es jetzt noch nicht reichen sollte für den Gemeinderat, die nächsten Neuwahlen kommen bestimmt, das kann nicht mehr lang dauern. Und dann wird die Bierpartei bundesweit am Zettel stehen und dann schauen wir schon ganz anders aus. Und Bundespräsidentschaftswahlen sind natürlich auch wieder, ja.
Echt? Also,
und wer, wenn nicht ich?
Damit danke. Und wir haben immer am Schluss von unserem Podcast zwei Fragen. Die eine ist, was willst du unseren Hörerinnen und Hörern noch gerne mitteilen?
Wählt Bier, denn es ist wichtig und richtig. Und wo ein Wille, da Promille.
Und die allerletzte Frage ist, wie trinkst du deinen Kaffee?
Meistens kalt, weil ich ihn unter der Kaffeemaschine vergesse.